Herzlich willkommen zur 24. Folge von Current Affairs. Heute spricht Olga Friesen mit Professor Dr. Nils Gerhardt über seine Forschung an optoelektronischen Bauelementen und über seinen Weg an die Universität Paderborn.
Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Current Affairs. Ich bin Olga und heute stellen wir euch einen neuen Professor an der Universität Paderborn und in unserem Institut Elektrotechnik vor, Herr Nils Gerhardt. Er leitet jetzt seit April 25, also jetzt zu jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, seit fast einem Jahr, das Fachgebiet Halbleiter und optoelektronische Elemente oder auch kurz, bei uns auch sehr gängig, HOP. Herr Gerhardt, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Bin schon ganz gespannt.
Bevor wir ins Fachliche einsteigen, machen wir wie immer eine kleine Aufwärmrunde. Und zwar mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ist ja auch ziemlich etabliert. Also einfach spontan antworten und wenn Ihnen nach einer Erklärung ist, dann einfach raushauen. Bereit?
Klar.
Laser oder LED?
Laser.
Laser, das also, kam wie das, aus der Pistole.
Ja, das kommt wie aus der Pistole, weil von allen optoelektronischen Bauelementen, die wir bei uns entwickeln, sind es, glaube ich, dreht sich meistens um den Laser. Und das ist irgendwie nicht nur mein Beruf oder meine Passion, sondern auch irgendwo mein Hobby.
Grundlagen erklären oder lieber neue Ideen entwickeln?
Beides, eindeutig. Es geht nicht. Das eine geht nicht ohne das andere. Also ich bin immer ein großer Fan davon, erstmal die Grundlagen zu legen. Und meiner Meinung nach sind die auch besonders wichtig, um daraus dann auf der Basis halt neue Dinge zu entwickeln.
Kleine Strukturen oder lieber große Visionen?
Auch wenn es jetzt langweilig wird, aber ich muss wieder beides sagen, weil auf Basis von kleinen Strukturen im Mikro- und Nanobereich versuchen wir große Visionen aufzubauen. Also ich kann das gar nicht trennen. Sorry.
Ja, also wäre doch langweilig, wenn die Antworten sehr einfach wären auf solche Fragen, oder? Gut, dann kriegen wir schon mal so ein kleines Gefühl, finde ich, durch die letzten beiden Fragen auch vor allem. Kommen wir mal zum Inhaltlichen, was mich jetzt interessieren würde. Wie sind Sie eigentlich zur Elektrotechnik gekommen? War das schon immer so klar oder eher ein Zufall?
Nein, das war eigentlich tatsächlich nicht immer so klar. Und ich glaube, das ist auch relativ typisch, dass man, also für mich kann ich jetzt nur sagen, es gab jetzt nicht den Masterplan, dass ich jetzt früher gesagt habe, so, und ich möchte mal irgendwann Professor in Elektrotechnik werden. Und hätte man mir das früher gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, jetzt echt. Aber nicht, weil ich die jetzt abgelehnt hätte, sondern ganz ehrlich. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, finde ich, was wir immer noch haben heute. Als ich früher in der Schule war und mein Abitur gemacht habe, hatte ich mit Elektrotechnik eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Mhm. Man könnte es sogar noch härter sagen, ich war mir der Bedeutung der Elektrotechnik kaum bewusst. Obwohl ich schon immer ein großes Interesse an Technik hatte und letztendlich das auch diese Dinge, die ich heute hier in Paderborn mache, auch schon so ein bisschen damals dran rumgespielt habe, in kleinen Projekten gelötet, auch schon mit LEDs und irgendwelche Schaltkreise gemacht, war das bei mir übrigens nicht Elektrotechnik, sondern das war alles Physik. Das war alles unter dem Branding Physik. Und das war auch der Grund, warum ich dann tatsächlich Physik studiert habe und nicht Elektrotechnik.
Gab es dann in dem Studium so einen prägenden Moment?
Ja, also ein ganz konkreter Moment fällt mir nicht ein. Es gibt einen prägenden Moment, der, glaube ich, meine Laufbahn sehr verändert hat. Aber er hätte eigentlich, würde man denken, die eher mehr in die Physik gebracht und nicht in die Elektrotechnik. Und zwar habe ich eigentlich immer gedacht, ich würde total gerne, wie man so als, ja, oder wie ich damals jedenfalls die Faszination hatte, in Deutschland passierte viel im Bereich Automobil, tolle Ingenieursleistungen in dem Bereich, das fand ich immer sehr spannend. Und mir lag auch immer so die Anwendung etwas mehr als die reine Theorie. Mhm. Und damals wollte ich unbedingt irgendwie mal Luft schnuppern in der Automobilindustrie. Und da weiß noch, es war ja noch zu Zeiten, als es keinen Bachelor oder Master gab, sondern ich habe halt ein Diplom gemacht in Physik an der Universität in Marburg. Und damals nach dem Grundstudium habe ich gedacht, so, jetzt machst du mal ein Praktikum in der Automobilbranche. Und ich habe jede Automobilfirma Deutschlands angeschrieben. Das sind ziemlich viele. Und ob sie es glauben oder nicht, ich habe keinen Praktikumsplatz gekriegt.
Gar keinen?
Nein. Und die Begründung war, Moment, Sie sind doch Physiker. Was wollen Sie denn jetzt hier bei uns mit dem Praktikumsplatz? Müssen Sie ein Praktikum machen? Nein. Ja, dann studieren Sie erstmal zu Ende und dann kommen Sie nochmal.
Ach so.
Und ich habe mal gedacht, nein, ich möchte eigentlich mal reinschnuppern, wie das ist, ob mir das gefällt. So, und dann war aber irgendwie das Zeitfenster da, die wollten mich alle nicht. Dann habe ich geguckt, was gibt's sonst noch, und bin dann nachher in der LMU in München gelandet für ein, ich weiß gar nicht genau, vielleicht einen Monat oder so. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, in der Wasserchemie. Und damals habe ich das erste Mal mit Lasern gearbeitet. So, und darum, es gibt schon Zufälle, die dann so entstehen. Aber das war jetzt kein Zufall, der mich eigentlich ins Ingenieurwesen gebracht hat, sondern eigentlich davon weg. Dass ich da hingekommen bin, das kam dann erst wieder später.
Also sagen, ja, studiert haben Sie Physik, promoviert genau. Auch in Physik? Oder
nein, promoviert habe ich tatsächlich in Elektrotechnik.
In Elektrotechnik dann. Ja, genau. So kann es kommen.
Richtig.
Und wann war für Sie dann klar, so Forschung ist jetzt mein Weg?
Auch da würde ich jetzt total gerne sagen, ja, das war mein Masterplan, aber das stimmt nicht. Es ist so, dass ich das gemerkt habe irgendwann einfach, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man unbedingt Dinge ausprobieren muss. Und ich habe damals auch meinen Themenbereich in der Physik ein bisschen gewechselt. Ursprünglich hatte ich mir mal die Universität in Marburg ausgesucht, weil die eine ganz faszinierende Forschung gemacht haben im Bereich der Biophysik. Da ging es so Implantate für Retina und Sehnerv, fand ich total spannend. Und dann habe ich da auch mit angefangen und dann aber sehr, sehr schnell festgestellt, als ich die ersten Vorlesungen in dem Spezialisierungsbereich hatte, irgendwie ist es aber doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich überlegt, was machst du dann? Und da gab es halt in Marburg einen großen Bereich der Halbleiterphysik. Die Halbleiterphysik in Marburg war und ist, denke ich, immer noch extrem stark, sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis. Und ich hatte halt mit Lasern zu tun gehabt, des besagten Projektes oder des kleinen Sommerjobs wegen. Und dann gab es da halt Möglichkeiten und dann habe ich überlegt, schaust du da mal rein? Und es hat mich von Anfang an fasziniert und ich bin dann halt bei den Halbleiterbauelementen, besonders bei den Lasern, geblieben. Und da habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass als ich das erste Mal längere Zeit im Labor gearbeitet habe, da kriegt man mich eigentlich nur raus mit einer Sackkarre. Und das ist dann auch so geblieben. Also da habe ich dann auch erst die Entscheidung gefällt, ich möchte vielleicht auch promovieren. Und ehrlich gesagt, hauptsächlich deshalb, weil ich unbedingt mit der Forschung weitermachen wollte. Das hatte mich sehr fasziniert. Wir hatten damals schon Projekte im Bereich der optischen Kommunikation, wo große Konzerne auch dabei waren, wo ich dann auch mal arbeiten konnte eine Zeit lang. Und so bin ich sozusagen sehr in die Anwendung gegangen. Ich fand die Anwendung immer total faszinierend. Zwar Grundlagen zu analysieren und vielleicht auch neue Konzepte zu entwickeln, aber die dann möglichst in Anwendung zu bringen. Und das hat mich letztendlich, würde ich sagen, dann in die Elektrotechnik unter anderem gebracht. Man muss dazu sagen, in meinem Fachgebiet Halbleiterbauelemente ist jetzt der Überlapp zwischen Physik und Elektrotechnik extrem stark. Also so ist es gar nicht so ein wahnsinniges Wandern zwischen den Welten. Aber es ist ein bisschen anders, weil die Art, wie man lernt und auch die Methoden, die gelehrt werden, eben schon andere sind. Und so habe ich halt irgendwo beides in mir so ein bisschen.
Und dann Professor zu werden, war das dann die logische Konsequenz daraus? Oder gab es zu dem Zeitpunkt schon etwas, was Sie besonders an diesem Job gereizt hat?
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt war, dass ich lange Jahre mit meinem ehemaligen Chef zusammengearbeitet habe und da eben auch sehen konnte, wie sich das entwickelt hat, und habe das gesehen, was für ein Spaß und ein toller Job das letztendlich ist. Das hat mich natürlich schon motiviert. Aber auch da war das nicht, ehrlich gesagt, fest geplant. Das liegt aber auch ein bisschen an meiner Natur, dass ich nicht diese Masterpläne verfolge, sondern ich lasse mir immer gerne viele Optionen und bin, glaube ich, schon immer relativ offen für offene Türen gewesen, sage ich mal so.
Es zeichnet sich zumindest schon mal so ein Muster aus von
genau,
der Erzählung.
Ich glaube, das merkt man schon. Und es ist so, dass ich tatsächlich erst noch mehr in die Anwendung wollte, habe dann mit dem Studien und Kollegen auch in Bochum dann eine kleine Ausgründung gestartet, wo wir Firmen beraten haben und auch optische Systeme entwickelt haben für Firmen. Und dann habe ich da 2 Jahre lang sozusagen in einem eigenen Startup gearbeitet. Und da habe ich dann eigentlich letztendlich, das war eigentlich der Augenblick, wo ich gemerkt habe, ist eigentlich super spannend. Aber will ich das jetzt bis sozusagen an mein Lebensende machen, war ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, weil irgendwie habe ich das Arbeiten im Labor vermisst und dieses wirklich direkt an der Wissenschaft arbeiten. Das war eigentlich, glaube ich, dann der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, so, nee, ich möchte doch meine akademische Laufbahn noch weitermachen und bin dann halt wieder zurück an die Universität gegangen und hat gesagt, so, jetzt habilitiere ich. Und damit war der Weg dann, denke ich, ein bisschen klarer.
Und das ist dann jetzt genauso, wie Sie sich vorgestellt haben, also jetzt, wo Sie tatsächlich Professor sind.
Na, besser natürlich.
Noch besser, als Sie sich vorgestellt haben.
Ja, ist schon, ich habe halt gedacht, eigentlich würde sich gar nicht so wahnsinnig viel ändern, aber es ist schon, muss ich sagen, ein toller Job. Macht wahnsinnigen Spaß, die eigene Gruppe aufzubauen. Ich bin ja noch hier in Paderborn ganz am Anfang. Mhm. Aber natürlich arbeite ich im Wissenschaftsbetrieb schon relativ lange. Aber trotzdem nochmal wieder anzufangen jetzt für mich auch und so ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen von null, Labore wieder neu aufbauen, ein Team zusammenstellen, neue Richtungen gemeinsam herausfinden. Das ist schon eigentlich ein Privileg, finde ich, das machen zu dürfen.
Die Frage, die ich mir da an der Stelle häufig stelle, hat man überhaupt als Professor die Möglichkeiten, aktiv zu forschen?
Ich würde sagen, ich habe ja schon geäußert, ich bin in dem Bereich natürlich im Akademischen schon länger. Darum kann ich, glaube ich, auch sagen, dass sich natürlich sowas mit der Zeit auch verändert. Und ich denke, es ist schon so, dass heute der Job sehr stark mit Management von Wissenschaft verbunden ist. Das muss man auch mögen. Und ich möchte ja ehrlich sein, nicht alles an diesem Management-Charakter ist das, was ich jeden Tag mich zum Aufspringen bringt und denkt, so super, dass das jetzt gerade heute dran ist. Aber insgesamt, und das habe ich ja eben schon gesagt, ist das halt ein großartiger Job. Und natürlich forscht man auch, aber forschen ist viel, dass man eben nicht mehr selber im Labor steht. Das mache ich wahrscheinlich viel zu selten, aber die Gefahr ist immer riesig. Wenn ich einmal im Labor bin, komme ich nicht mehr raus und dann bleiben die anderen Sachen liegen. Sondern man ist natürlich eng mit seinem Team zusammen und versucht halt hier dann das voranzubringen. Und darum ist es trotzdem eine Art von Forschen, aber man steht nicht mehr selber und schraubt nicht mehr an den Fotis rum und am Oszilloskop. Auch wenn ich das vielleicht, weiß nicht, ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe mehr, ist natürlich noch nicht gekommen in den letzten 10 Jahren, dann muss ich mir mal so ein Fenster schaufeln, wo ich dann im Labor wieder spielen darf. Das fehlt mir schon.
Das glaube ich. Gut, jetzt haben wir schon sehr viel über Ihren Weg gesprochen, über den Werdegang. Lassen Sie uns mal über das Fachgebiet sprechen. Der Name klingt ja schon erstmal ziemlich technisch, Halbleiter und optoelektronische Bauelemente. Ich glaube, im Englischen ist es nochmal, ist der Fokus nochmal verlegt. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
Semiconductor Optoelectronic Devices, fehlt eigentlich nur ein End.
Wenn Sie das jetzt jemandem erklären müssten, der mit der Elektrotechnik bisher wenig zu tun hatte, was machen Sie eigentlich?
Letztendlich in dem Wort Optoelektronik stecken halt zwei Themenbereiche eigentlich schon drin. Das eine ist halt Opto, das heißt, das hat was damit zu tun mit Licht im Großen und Ganzen. Und das andere ist eben Elektronik, das hat halt was damit zu tun, dass wir irgendwie was mit zum Beispiel Strömen oder Spannungen steuern. So, und Optoelektronik sind eben die Bauelemente, die wir in unserem technologischen Alltag letztendlich um uns haben, häufig ohne überhaupt das zu bemerken, wo einfach Licht mit elektronischen Teilen interagiert. Also ich mache ja, das ist ja schon in dem Fachgebietsnamen drin, Halbleiter, Bauelemente. Optoelektronik muss nicht letztendlich nur Halbleiter sein, ist es auch nicht. Aber Halbleiter spielt eine wichtige Rolle, da geht es halt um integrierte Schaltungen. Wir kennen im Allgemeinen die Halbleiter immer dann, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, wenn wir einen Computer vor uns haben, dann ist das natürlich alles da drin. Und das, glaube ich, ist auch allgemein bekannt, aber wo die Optoelektronik verbaut ist, vielleicht gar nicht mal so stark. Optoelektronik ändert unser Leben eigentlich auch täglich. Ich nehme mal gern das Beispiel in meiner Vorlesung, dass ich die Studenten als erstes mal im Bachelor frage, wo setzen sie denn Halbleiter ein oder Halbleiterbauelemente und dann eben auch Optoelektronik. Und dann nimmt man mal so ein Smartphone und überlegt mal, wo ist das drin. Und wenn man da mal 5 Minuten drüber nachdenkt, dann stellt man fest, es sei nicht überall, ob das der Bildschirm ist, ob das die Kamera ist, aber auch ein bisschen abstrakter. Und das ist jetzt was ich mit meinem Team in unserer Gruppe eigentlich mache. Wenn wir jetzt Daten abfragen mit unserem Smartphone, dann denken wir mal daran, okay, das geht irgendwo in irgendeine Antenne rein und dann gibt's einen Austausch mit irgendeinem Computersystem, das in einer fremden Stadt, vielleicht in Frankfurt als nächste oder so, in einem großen Cloud-Center steht. Aber letztendlich sind dazwischen immer Laser geschaltet, die die Daten über Glasfasern übertragen. Und das ist zum Beispiel was, wo einfach unglaublich viel geforscht wird. Wie kann man diese Laser kleiner, günstiger auch, aber energiesparsamer natürlich und besonders das, was wir machen, schneller machen, um damit halt mehr Daten in kürzerer Zeit zu übertragen. Das ein Beispiel sozusagen der Tätigkeit, genau, um optoelektronische Bauelemente sich dreht.
Das hätte ich nämlich auch als nächstes gefragt, wo es tatsächlich im Alltag vorkommt. Aber ich glaube, ein Smartphone ist da schon ein sehr gutes Beispiel.
Ist aber nur eins von vielen. Also ich glaube, was auch immer sehr schön ist, manchmal merkt man das gar nicht. In wenigen Jahren hat sich zum Beispiel auch unser Beleuchtungssystem völlig geändert. Mhm. Wir haben vorher nur die Glühlampen gehabt, dann gab es die Sparlampen, wo ich immer das Gefühl habe, die waren immer nie so wahnsinnig beliebt. Und dann jetzt auf einmal reden wir alle von LEDs. Das ist halt ein anderes Riesengebiet dabei. Und finde ich immer ein schönes Beispiel, warum diese Forschung so einen großen Einfluss hat. Heute sind die sparsamsten Lichtquellen und viel, viel sparsamer als eine Glühlampe, sind halt die LEDs. Und das hängt halt mit Materialforschung zusammen, dass man halt Materialien da eingebracht hat, dass sie so effizient Licht emittieren können, um damit dann zum Beispiel eine Raumbeleuchtung zu machen. Das ist einfach ein ganz anderes Beispiel, das eine Riesenrolle in unserem Alltag spielt.
Was fasziniert Sie jetzt persönlich in dieser Verbindung von Licht und Elektronik?
Ich muss sagen, dass ich an den optoelektronischen Bauelementen und dieser Verbindung insbesondere eben die Laser besonders faszinierend fand immer. Und das ist eigentlich noch ein Gebiet, wo man noch viel weniger tagtäglich dran denkt. Ich hatte eben ein Beispiel genannt, wenn wir Datenübertragung haben, sind eigentlich immer Laser dabei. Mhm. Das kriegen wir nur nicht mit. Und schon gar nicht, wie komplex das ist. Aber warum haben mich die Laser fasziniert? Weil Laserlicht ist halt ein ganz besonderes Licht, das wir so in unserem alltäglichen Leben normalerweise nicht haben. Also Stichwort kohärent strahlen und hat durch diese besonderen Eigenschaften Möglichkeiten, die wir halt überall nutzen können. Zum Beispiel auch in der medizinischen Bildgebung spielt das eine Riesenrolle. Und das sind einfach besondere Eigenschaften mit verbunden, dass wir dieses Licht so gut kontrollieren können, dass das, finde ich, eine besondere Faszination auslöst. Und wenn man das Ganze jetzt hochintegriert und sehr effizient in Halbleitern schafft, dann kann man im Endeffekt Bauelemente herstellen, die wahnsinnig kompliziert eigentlich sind, wenn man sich mal das Bild dahinter anguckt, die aber dadurch, dass sie in Massenfertigung hergestellt werden, so günstig hergestellt werden können, dass wir sie eigentlich täglich überall einsetzen können und unser Leben sozusagen verändern.
Haben Sie da selbst eine besonders große Vision? Vielleicht, weiß ich nicht, eine Erfindung, die Sie mal gerne erfinden wollen würden in dem Kontext?
Ja, es gibt schon eine, die ist jetzt ganz konkret. Momentan haben wir in unserem Fachgebiet 3 Forschungsprojekte und die drehen sich alle tatsächlich mit der Entwicklung von einer neuen Art von Halbleiterlaser. Darum habe ich fiel es mir so leicht, Laser zu sagen. Und zwar ist das ein Laser, das führt jetzt ein bisschen ins Detail. Ich mache das ganz, versuche es ganz kurz zu machen. Das ist ein sogenannter Spin-Laser. Mhm. Und was ist das eigentlich? Normalerweise, wenn wir elektronische Bauelemente uns anschauen, dann steuern wir zum Beispiel durch Ströme oder ich könnte auch sagen durch Ladungen, durch einzelne Elektronen zum Beispiel, unsere Bauelemente. Und das ist eigentlich, wird einmal alles kontrolliert, habe ich jetzt letztendlich mehr Ladungen, die ich verschiebe oder habe ich weniger Ladungen, die ich verschiebe. Und eine Spezialität, die ich schon seit vielen Jahren verfolge, da geht es halt darum, dass man nicht mit Hilfe von Ladungsmengen Elektronik baut, sondern mit Hilfe von einem quantenmechanischen Zustand der Ladungsträger, nämlich dem sogenannten Spin. Das muss man sich vorstellen wie ein mikroskopisches Stabmagnet. Gibt zwei Möglichkeiten, dass so ein Elektron haben kann, Spin up und Spin down. Und da hat man schon so eine inhärente Digitalisierung drin. Und damit, mit diesen Quanteneffekten kann man auch letztendlich Bauelemente steuern. Das wird heute nur kaum gemacht. Es wird gemacht in Festplatten zum Beispiel schon. Das ist eine andere Art von Spintronik. So, warum jetzt Spinlaser? Das Problem, hatte ich eben schon mal geschildert, in der optischen Datenübertragung ist, dass wir eigentlich immer schneller die Daten übertragen wollen, also immer höhere Datenmengen. Meine, wenn wir heute jetzt, uns die ganze Zeit eigentlich technologisch über sowas wie KI reden dann und darüber, wie das unsere Gesellschaft eigentlich verändert, auch unsere Wirtschaft verändert, dann hängt das halt immer damit zusammen, dass Zehntausende von Computerservern zusammengeschaltet werden. Ich meine, hier in Paderborn machen wir das letztendlich ja auch genauso. Ja. Performance Computing. So, und die Verbindungen sind immer optische Datenleitungen, die man da verwendet. Und tatsächlich ist ein limitierender Faktor halt die Modulationsgeschwindigkeit dieser Laser da drin. Und man kann einfach Ladungen nicht beliebig schnell hin und her schieben und das verändern. Und wir machen das halt dadurch, dass wir einfach nicht die Ladungen hin und her schieben, sondern wir flippen sozusagen, wir drehen den Spin, schalten zwischen Spin-Up und Spin-Down um. Und das geht viel, viel schneller und auch sparsamer bezüglich des Energieverbrauchs. Und so, jetzt war die Frage nach der Vision. Und die Vision ist eigentlich immer mal, das ist ein sehr kompliziertes und sehr fundamentale Forschung. Und wir arbeiten zurzeit mit einem sehr großen internationalen Team, mit vielen Partnern, besonders in Europa, aber auch weltweit zusammen, um diese ganzen verschiedenen Konzepte, die man braucht, um so eine neue Art von Optoelektronik und auch Elektronik zu generieren, in ein integriertes Bauelement zu bringen. Und ich weiß nicht, ob es irgendwann mal klappt, aber was für mich ein Traum wäre, wenn ich irgendwann mal sagen kann, so, das ist jetzt im Datencenter in Frankfurt drin. Das würde mich schon extrem glücklich machen.
Ich würde sagen, genau das ist so das Thema, was Ihr Fachgebiet besonders macht, hier bei uns an der Uni.
Jetzt, Sie meinen jetzt die Spin-Laser selber. Also das ist jetzt gerade aktuell eine sehr aktive Forschung, weil es auch, wie ich gesagt habe, weltweit viele Gruppen daran hart arbeiten, um das halt zu einer Realität werden zu lassen. Aber allgemein würde ich sagen, was uns ein bisschen ausmacht, ist, dass wir halt versuchen, neue optoelektronische Bauelemente zu entwickeln, die gezielt Quanteneffekte ausnutzen, um die dann aus dem Labor in die Anwendung zu bringen. Viele dieser Effekte sind halt sehr empfindlich gegen äußere Störungen. Mhm. Und zum Beispiel die Untersuchung von Spin-Bauelementen, als ich damit anfing vor vielen Jahren, da haben wir dafür alles im Kryostaten untersucht, bei hohen Magnetfeldern, bei Heliumtemperatur von 2 Kelvin. Also sehr nah an dem absoluten Nullpunkt, den man haben kann von Temperatur, um Effekte zu messen. Und es war immer das Ziel, das aber zu einem Bauelement zu machen, das dann wirklich nachher klein integriert und ganz normal hier im Raum funktioniert, ohne eine Laborausstattung. Mhm. Und das ist, glaube ich, also dieses Ziel, Sachen von den Grundlagen zu entwickeln und dann aber in ein Bauelement in die Anwendung zu bringen und da die ganzen Hürden zu überwinden, ich finde, das ist eher was uns ausmacht, glaube ich.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich würde mal gerne einen Sprung machen, weil Forschung ist natürlich das eine. Das haben Sie jetzt sehr viel darüber erzählt und, glaube, einen groben Überblick auch gegeben für diejenigen, die das interessiert. Aber ich glaube, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist auch besonders spannend die Frage, was ist denn jetzt mit den Vorlesungen? Weil Professor zu sein ist jetzt nicht unbedingt nur Forschung, sondern da geht auch eine gewisse Lehrverpflichtung mit einher. Wie erlebt man Sie denn jetzt so als Lehrende? Was würden Sie sagen?
Da frage ich mich, ob Sie da besser die Studenten fragen und nicht mich. Also, natürlich ist das ein ganz entscheidender Punkt. Also wir haben jetzt eben die ganze Zeit über Forschung geredet. Mhm. Aber die Forschung ist nur möglich, wenn man halt ein Team um sich hat, das halt nicht nur motiviert ist, sondern auch die Ausbildung hat, um sozusagen solche neuen Themen halt voranzubringen. Und das, finde ich, ist ja das Tolle an dem Job, auch wie das Konzept, finde ich, in Deutschland ist, dass es immer eine Kombination von beidem ist. Dass man halt in dem Job halt einerseits eben versuchen kann, die Ideen in Forschung umzusetzen, aber dann auch in der Lehre sozusagen eingebunden zu sein und von den Grundlagen bis eben auch zu den speziellen Sachen das halt versuchen kann, an die nächsten Generationen weiterzubringen und die gemeinsam dann mit den Kolleginnen und Kollegen auszubilden. Jetzt bin ich hier hingekommen und habe gleich ein paar wichtige, denke ich, grundlegende Fächer bekommen, die ich halten darf. Das ist halt zum Beispiel jetzt im Wintersemester war das gerade die im Bachelor, die Pflichtvorlesung Halbleiterbauelemente. Mhm. Und da gibt's auch noch eine zweite, die jetzt speziell für Computer Engineering ausgelegt ist, die andere Vorkurse sozusagen haben. Und da passt natürlich für mich super, dass ich da halt gerade mein Thema Halbleiterbauelemente ganz grundsätzlich halt da weiterbringen kann. Und mir macht das halt echt Spaß, mit den Studenten da umzugehen und versuchen kann halt die ein bisschen auch zu motivieren, dass sie einen ein bisschen fordern und den engen Austausch halt damit herzustellen. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Aber letztendlich müssen das die Studenten entscheiden.
Welche Vorlesungen bieten Sie denn sonst noch an? In Vertiefungsfächern vielleicht?
Ja, also zwei Pflichtvorlesungen hatte ich jetzt gerade schon genannt. Das ist im Wintersemester. Im Sommersemester werde ich jetzt für einen Kollegen eine andere Bachelor-Pflichtvorlesung übernehmen. Das ist Werkstoffe der Elektrotechnik. Mhm. Das ist also eigentlich noch vor den Halbleiterbauelementen, wo man halt dann letztendlich die ganzen Grundlagen von den Festkörper physikalischen Basis bis auch, was ist eigentlich ein Halbleiter, was ist ein Metall, was ist ein Isolator.
Ja? Lange her.
Ich hoffe, mit positiven Gedanken.
Ja, doch.
Gut.
Ja. Aber war auf jeden Fall jetzt mal also eine andere Sicht auf die Dinge, meiner Meinung nach. Aber anderes Thema.
Ja, also ich finde das ein sehr schönes Thema. Ich durfte da letztes Sommersemester schon ein bisschen mit aushelfen, zusammen mit zwei weiteren Kollegen. Und ist natürlich ein Thema, was mir ganz gut zu Pass kommt, weil es halt auch sehr physikalisch grundlegende Themen hat. So, das ist halt eine weitere Vorlesung. Dann gebe ich auch zurzeit, biete ich noch eine Vorlesung im Master an, als Wahlfach. Das ist halt Optoelektronics, weil irgendwo das Thema natürlich auch untergebracht werden kann. Und dann haben wir allgemein noch Seminare zu dem Thema Modern Optoelectronic Devices, was im Master angeboten wird. Optoelectronics wie auch die Seminare und auch Projekte sind dann auf Englisch typischerweise im Master gehalten, während im Bachelor ist es dann halt deutsche Kurse. Und bei den Projekten, das sind so Ganzsemesterprojekte sozusagen, da bieten wir Projekte an, die einmal ein bisschen breiter sind zum Thema Optoelectronics. Da können dann auch spezielle LED-Strukturen oder mit Hilfe von optoelektronischen Bauelementen neue Anwendungen ausprobiert werden. Und auch ein Projekt, das dezidiert zu meinem sozusagen Thema Halbleiterlaser.
Haben Sie auch vor, für die Vertiefungsveranstaltungen im Bachelor noch in der Zukunft etwas anzubieten? Weil also die Vertiefung kann ja nicht früh genug kommen.
Genau. Das ist ein sehr aktuelles Thema eigentlich, weil ich nämlich nach der Vorlesung jetzt Halbleiterbauelemente, was für mich jetzt ja auch das erste Mal war, tatsächlich vielfach angesprochen wurde, ob man nicht Optoelektronik auch schon irgendwie vertieft machen kann. Das war bisher, es steht halt bisher noch nicht auf dem Plan, ist aber was ich mir fest vorgenommen habe. Also zusammen mit Professor Sarawi, der ja mit mir zusammen angefangen hat und soweit ich das mitbekommen habe, gab es ja auch schon eine Podcast-Folge mit ihm, wo seine spannenden Themen behandelt wurden. Da haben wir uns natürlich auch überlegt, wie können wir denn eigentlich die Leute möglichst schnell auch an diese Themen Photonik und Optoelektronik näher dran bringen, die jetzt ja auch immer mehr einen größeren Stellenwert in der Elektrotechnik halt haben. Mhm. Und haben halt schon geplant, und das Labor ist schon fertiggestellt, aber die Aufbauten sind noch nicht fertig, ein komplettes Praktikum oder so ein Projekt anzubieten, genau auf diesem Thema. Und jetzt müssen wir mal schauen, was man davon auch vielleicht schon im Bachelor anbieten kann als grundlegende Sachen. Weil wir haben eben so über Vorlesungen und über Seminare gesprochen, aber ehrlich gesagt, wenn man so ein Thema machen will, ist es ganz wichtig, dass man auch ins Labor kommt und wirklich lernt, mit den Händen solche optischen Aufbauten zu machen. Ist einfach eine ganz andere Art, als rein theoretisch das anzunehmen.
Ja, Gefühl kommt das auch immer zu kurz. Die Arbeit im Labor selbst während des Studiums.
Ja, die Maxwell-Gleichungen zum Beispiel sind faszinierend theoretisch, also und auch ganz wichtig, aber sie in der Praxis die Auswirkungen zu sehen, ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Mich hat das damals sehr fasziniert und diese Faszination möchten wir dann auch weiterbringen, wenn wir dieses spezielle Optoelektronik-Photonik-Praktikum aufbauen.
Wie gestalten Sie denn sonst Ihre Vorlesungen? Also legen Sie auch innerhalb der Vorlesung je nach Möglichkeit großen Wert auf praktische Arbeiten?
Also bei den Grundlagenvorlesungen war das bisher noch nicht so der Fall. In der Vergangenheit, war ja vorher an der Universität Bochum und habe da auch als Dozent lange Jahre in einem internationalen Studiengang gearbeitet. Da habe ich auch sehr viel praktische Sachen mit eingebunden. In den Bachelor-Vorlesungen ist es so, dass wir natürlich nachher im Endeffekt nachher mit einer Klausur enden. Das heißt, die Übungen sind eigentlich momentan hauptsächlich darauf ausgelegt, um die theoretischen Sachen dann auch praktisch auf dem Blatt Papier mit Rechnungen umzusetzen, sage ich mal so, aber noch nicht im Labor. Da müssen Konzepte noch entwickelt werden.
Was ist Ihnen jetzt persönlich wichtig mit Umgang mit Studierenden?
Also mir ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass ich möglichst viel Feedback bekomme. Da bitte ich die Studenten auch immer ausgiebig drum in den Vorlesungen, weil nur so kann man, finde ich, eine Vorlesung halt sinnvoll auch im Miteinander gestalten. Ansonsten, es ist überhaupt nicht mein Stil, mich da vorne hinzustellen und nur einen Monolog zu halten. Könnte man ja denken, wenn ich heute im Podcast rede, aber nein.
Das ist jetzt der Sinn des Podcasts. Genau. Ein bisschen, also wir reden ja schon, ich stelle hauptsächlich Fragen, aber im Endeffekt müssen Sie die Fragen beantworten.
Ja, aber das ist genau das, wie man sich das eigentlich auch vorstellt. Also das heißt, ich brauche halt das Feedback, das hilft mir ungemein und das fordere ich auch ein, dass ich halt höre, ist das jetzt, was ich gesagt habe, eigentlich verstanden worden oder ist es das nicht? Und das versuche ich dann halt auch immer, indem ich selber natürlich Fragen stelle, die Studenten mit einzubinden. Aber letztendlich bin ich da immer sehr dankbar. Und das funktioniert, finde ich, über so ein Semester dann immer besser, dass die Studierenden mitbekommen, dass das halt auch funktioniert. Und gut, dann kommt es halt vor, dass man manchmal echt, obwohl man den Job schon viele Jahre macht, eine Frage kriegt. Das finde ich immer faszinierend. Ich denke, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aha. Und dann ist das auch toll, dann muss man mal selber nochmal in die Bücher gucken und wieder zurück. Aber das ist, finde ich, das macht es halt auf alle Fälle aus.
Sind die Vorlesungen jetzt natürlich die eine Sache? Mit zum Studium gehört auch irgendwie so eine Abschlussarbeit, also vor allem für den Bachelor und den Master natürlich auch Projektarbeiten. Wie sieht denn da Ihr Angebot aktuell aus?
Ja, also wir haben glücklicherweise immer relativ viele Anfragen jetzt schon. Das war sehr gut, so dass wir auch schon mittlerweile die ersten Abschlussarbeiten tatsächlich abgeschlossen haben. Und es ist so, dass ich mit meinem Team ja gerade sehr hart daran arbeite, die Labore aufzubauen und wirklich die Experimente aufzubauen, die wir halt brauchen, um dann unsere Forschung voranzutreiben. Das heißt, viele Arbeiten, die wir hier zurzeit thematisch anbieten, sind dann eng geknüpft an die Projekte, in denen zum Beispiel die Doktorandinnen und Doktoranden auch arbeiten und sind aber meistens so ausgelegt, dass sie bestimmte Aspekte, zum Beispiel bestimmte Aufbauten dann entwickeln, die man dann später für die Forschung braucht. Ich nenne das immer gerne Tools, also bestimmte Messaufbauten, wo ich eine bestimmte Charakteristik meines Bauelements dann halt analysieren kann. Zum Beispiel, wir haben ja am Anfang mal drüber gesprochen, große Visionen oder kleine Strukturen.
Ja.
Und ich sagte, bei uns ist eigentlich ganz viel kleine Strukturen. Und das heißt, wir nutzen ganz viele mikroskopische Methoden, die wir teilweise selber auch entwickeln. Nennt sich dann so multimodale Mikroskopie mit verschiedenen Messmethoden drin, wo wir unsere Bauelemente analysieren. Und da zum Beispiel habe ich konkret momentan mehrere Themen, die ich sozusagen so ein bisschen nach vorne gestellt habe, wo Abschlussarbeiten geplant sind oder teilweise auch schon laufen. Dann gibt es auch Dinge, die viel mit den Eigenschaften von Licht zu tun haben. Ich hatte erwähnt, dass bei uns Spinnen ein spezielles Thema ist. Und es gibt im Halbleiter eine sehr schöne Eigenschaft, die uns die Arbeit sehr erleichtert. Und zwar ist der Spin von so einem Ladungsträger mit dem Spin des Lichtes, das rauskommt, des Photons gekoppelt. Und das heißt, ich kann diese Information übertragen von dem einen zum anderen. Und das war jetzt der Spin im Photon, ist die Polarisation des Lichtes. Und das heißt, wir analysieren ganz viel Polarisation. Und das ist zum Beispiel eine Bachelorarbeit, die bereits fertiggestellt wurde, hat dann ein sogenanntes Stokes-Polarimeter gebaut, als Beispiel komplett mit Ansteuerung und allem dem optischen Aufbau, um dann halt solche speziellen komplexen Polarisationszustände analysieren zu können.
Klingt spannend. Wie oft stehen Sie denn gegenüber eigenen Ideen gegenüber? Also wenn jetzt Studierende mit eigenen Ideen für eine Abschlussarbeit ankommen?
Das finde ich natürlich erstmal super, weil es einem zeigt, dass die Studierenden sich halt Gedanken gemacht haben und irgendwie Wünsche haben, was zu machen. Jetzt muss man sich dann zusammensetzen und schauen, was funktioniert. Ich habe beides schon erlebt, jetzt nicht in Paderborn, dafür bin ich noch nicht lange genug hier, aber in Bochum, das gab leider schon die Fälle, wo ich sagen musste, dass können wir nicht leisten. Vielleicht gucken sie in den und den Bereichen, weil es einfach, wenn wir arbeiten experimentell. Das heißt, es müssen natürlich die Systeme da sein, um das zu machen. Aber wenn das da ist, dann bin ich da total offen. Und wenn man das bei uns messen kann, dann kann man auch wunderbar eine Abschlussarbeit, die jetzt nicht bei uns dieses automatisch an einem Projekt dranhängt, sondern aus einer eigenen Idee kommt. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, auch um sich als Student oder Studentin weiterzuentwickeln.
Sie sind jetzt noch relativ neu in Paderborn und mich würde jetzt interessieren, wie war Ihr Start hier?
Also ich fand den Start super. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich ein Mensch, der braucht auch eine gewisse Umgebung, wo man sich halt aufgenommen fühlt, sag ich mal. Mhm. Und also wenn man ja etwas Neues anfängt, und ich war lange Zeit in Bochum, und man denkt dann, okay, jetzt starte ich nochmal in Paderborn durch, dann denkt man natürlich, wie wird das wohl sein? Und ich muss sagen, es war vom ersten Tag an eigentlich, wurde ich halt perfekt aufgenommen von den Kolleginnen und Kollegen, aber auch von dem Ganzen drumherum. Ich war ja, das hatte ich schon öfter erwähnt, in Bochum vorher, was auch eine prima Uni ist, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Die Universität ist allerdings deutlich größer, oder was heißt deutlich? Ich weiß gar nicht, ich würde sagen Faktor 2 oder so. Mhm. Und Paderborn ist ein bisschen kleiner von den Studentenzahlen und der Größe, aber das hat natürlich, bringt auch ein paar Nebenaspekte mit sich. Was ich sehr positiv immer fand, das hat mir die Aufbauarbeit sehr erleichtert, ist, dass die Wege hier sehr kurz sind. Also ja, das heißt, man hat sehr schnell die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die man braucht, an den richtigen Stellen. Und das ist eine tolle Sache.
Hat auch seinen Charme.
Aber wie gesagt, die Aufnahme war auch prima. Letztendlich startete das schon, da war ich noch gar nicht hier, also ja, in den ersten Gesprächen, dass man gemerkt hat, irgendwie, das passt.
Vielleicht mal ganz persönlich, was gefällt Ihnen hier denn besonders?
An jetzt der Universität, an der Umgebung?
An der Uni, an der Stadt.
Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Irgendwo ist ja der Weg nach Paderborn fast für mich ja so ein bisschen ein Weg wieder zurück in die Heimat.
Das stimmt, ja.
Haben wir gar nicht angesprochen, weil ich tatsächlich ja aus Westfale bin. Mhm. Es ist nur so, dass ich tatsächlich nach meinem Abitur, glaube ich schon direkt eine Woche danach, letztendlich weggezogen bin und dann auch natürlich immer mal wieder da war, aber nie mehr sozusagen so richtig da gelebt habe. Und dadurch bin ich natürlich jetzt wieder in eine Umgebung gekommen. Mein Bochum ist nicht so weit weg, aber wo ich mich natürlich sehr, sehr wohl fühle, das ist Punkt 1. Paderborn ist eine, muss ich sagen, sehr schöne Stadt. Ich bin sehr beeindruckt gewesen. Als Ostwestfale sollte man ja denken, ich kenne Paderborn sehr gut. Ich war tatsächlich vorher vielleicht zweimal in meinem Leben da und sehr selten. Und ich finde, die Größe ist, gefällt mir sehr gut, weil ich selber aus einer Kleinstadt komme. Kommt das hier in Paderborn mir natürlich etwas näher, als das jetzt im Ruhrgebiet allgemein der Fall ist. Und wie gesagt, was ich halt an der Universität sehr schön finde, sind halt die engen Wege, die kurzen Wege, nicht die engen Wege.
Die engen
Wege. Nein, die kurzen Wege. Und was natürlich für mich jetzt sehr attraktiv war, jetzt um mal ein bisschen fachlich zu werden, ist, Paderborn ist sehr stark in Themengebieten, die ich natürlich in meiner Forschung seit vielen Jahren verfolge. Da ist natürlich besonders die Photonik zu nennen. Eben aber auch Photonik in Kombination mit Quantensystemen ist in Paderborn natürlich ein sehr starkes Steckenpferd, mit dem Center of Optoelectronics and Photonics auch unter anderem in der Elektrotechnik halt stark vertreten gewesen. Und da gibt es so viele Gruppen hier, die halt einen unglaublichen Überlapp in der Forschung und auch eine Inspiration mitbringen. Das wusste ich natürlich vorher, als ich mich hier beworben habe, und das ist auch wirklich ganz toll, muss ich sagen, und inspiriert einen bei der Arbeit.
Gab es da noch etwas, was Sie besonders überrascht hat?
Passt jetzt gar nicht zur Uni, aber tatsächlich, ich war überrascht davon, wie unglaublich viele Quellen es hier gibt in der Stadt. Wusste ich nämlich nicht vorher, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht das, was Sie hören wollten. Aber nein, also überrascht hat mich eigentlich eher, damit hatte ich nicht wirklich gerechnet, wie direkt man halt und persönlich man aufgenommen wurde. Und zwar, das war schon bei den Verhandlungsgesprächen so, das war eigentlich schon so bei dem ersten Treffen vor den Berufungsgesprächen und Präsentationen im Restaurant mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, wo man wahnsinnig nervös hinkommt und dann feststellt,
ganz entspannt.
Das ist total entspannt, ja. Genau, das ist fand schön. Ich übrigens eine super Sache. Sollte beibehalten werden.
Definitiv, bin da komplett Ihrer Meinung. Wie erleben Sie denn die Studierenden hier?
Also ich habe halt lange Jahre jetzt nur in einem internationalen Masterstudiengang gearbeitet. Mhm. Das heißt, da hatte ich natürlich andere Art von Studierenden. Erstmal, weil es nur Master war, waren sie halt grundsätzlich älter und dann waren sie halt sehr international, und so ist auch übrigens mein Team heute noch geprägt. Und das hat sich natürlich jetzt für mich jetzt erstmal hier ein bisschen geändert. Die Studierenden sind natürlich, kommen halt sehr aus der Umgebung, sind lokal verwurzelter als die ich jetzt international natürlich logischerweise vorher hatte. Das stelle ich erstmal fest. Dann stelle ich fest, was aber mir nicht unbekannt ist, aus den anderen Universitäten und Bochum, die Zahlen sind einfach zu niedrig.
Ja.
Das ist mal Punkt eins. Aber sie sind halt sehr engagiert. Also ich finde, dass die Offenheit und das Feedback klappt ganz wunderbar. Und ich hatte ja gesagt, wie wichtig mir das ist. Und ich glaube, dass das passt einfach und funktioniert sehr gut. Ansonsten die Verbundenheit der Studenten lokal, die kenne ich in Bochum auch, aber das waren natürlich nicht die internationalen, sondern das ist jetzt halt hier so. Ich bin mal gespannt, wenn sie weitergehen, später vielleicht mal eine Promotion gemacht haben, wie das dann wird, ob die in die weite Welt hinausgehen oder lokal bleiben.
Was möchten Sie denn langfristig hier vor Ort aufbauen?
Also, wir haben eben schon gesprochen, es gibt eigentlich zwei Säulen, ne, das bei so einem Fachgebiet. Und das eine ist halt letztendlich die Lehre und das andere ist die Forschung. Und beides muss halt zusammengreifen. Und darum, was möchte ich eigentlich gerne machen? Das hatte ich schon erwähnt. Erstmal ganz wichtig, neue Generationen von Ingenieurinnen und Ingenieuren ausbilden und mit denen zusammen, jetzt um mal konkret auf meine Forschung zu gehen, neue optoelektronische Konzepte entwickeln und in die Anwendung bringen und dabei insbesondere eine Gruppe aufzubauen, die auch international bekannt dafür ist, quantenmechanische Phänomene in optoelektronischen Bauelementen in Anwendung zu setzen. Das ist eigentlich mein Ziel hier für die nächsten Jahre.
Wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt, boah, das klingt aber echt spannend, wie kann man jetzt bei Ihnen mitmachen?
Einfach vorbeikommen,
die Tür Punkt steht eins. Immer offen.
Ja, also nicht. Ich muss zugeben, nicht immer, wenn ich jetzt manche Meetings dann nicht und natürlich habe ich viele Meetings und bin ich immer da, aber das ist eine Möglichkeit. Also ich habe keine Sprechzeiten, sondern sobald das möglich ist, ist die Tür offen und dann kann man einfach mal klopfen und vorbeischauen. Ansonsten, wenn man jetzt nicht mehrfach versuchen möchte, vorbeizukommen und dann kann man natürlich mir jederzeit eine E-Mail schreiben, das ist einfach mein Name und dann hier die normale E-Mail-Adresse.
Findet man
im Internet oder unter Hopp. Das sollte kein Problem sein. Dann kann man auch einen Termin absprechen. Aber da bin ich total offen und freue mich über jeden, der Interesse hat und Faszination an dem Fachgebiet.
Ich finde, wir haben schon sehr vieles abgefrühstückt hier und sehr viele Themen besprochen. Ich hätte noch zwei Abschlussfragen, wenn Sie nichts dagegen haben.
Na, natürlich nicht.
Warum würden Sie sagen, lohnt es sich gerade jetzt, sich eben mit Halbleiter und Optoelektronik zu beschäftigen?
Ich hatte ja schon angesprochen, dass ich finde, die Zahlen, die sind halt dramatisch niedrig. Das ist kein Problem in Paderborn, muss man ganz deutlich sagen, sondern es ist ein generelles Problem. Aber das hängt natürlich damit zusammen. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das manchmal nicht ganz verstehen kann, weil ich glaube, es ist jedem klar, dass sich die Welt immer schneller verändert und zwar getrieben natürlich durch technologische Veränderungen, die in ihrer Geschwindigkeit, soll ich das sagen, kann immer weiter zugenommen haben. Und ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum sich das jetzt ändern soll. So, und das hat halt, das ändert unser ganzes Leben. Und ich möchte jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob das alles positive oder auch ein paar negative Aspekte hat. Aber letztendlich ist es so, dass ich finde, dass einen motivieren sollte, dass man halt sich damit auch beschäftigen soll. Nicht nur Nutzen von Technologie, was wir alle machen. Ich kann nicht auf die Straße gehen und mich umgucken und nicht jemanden sehen, der gerade Hightech benutzt und in Händen hält. Aber viele Leute scheinen gar nicht sich so sehr dafür zu interessieren, was steckt eigentlich dahinter? Wie entwickelt man das eigentlich? Ich glaube, das ist aber extrem wichtig. Und zwar nicht nur aus der Faszination für Technologie, die sollte man vielleicht mitbringen, wenn man das studiert ein bisschen. Aber insbesondere auch, denn dass man, wenn man halt auch gesellschaftlich die Zukunft mitformen und beeinflussen möchte, dann kann man das ganz wunderbar damit machen, dass man halt zum Beispiel Fächer wie Elektrotechnik studiert und dann halt selber an der Entwicklung halt mitforscht. Es gibt ja einen schönen Spruch, genau, glaube ich, an diesem Gebäude.
Genau in diesem, ja.
Dass halt genau das eigentlich wunderbar wiedergibt, dass der beste Weg ist sozusagen, halt die Zukunft zu gestalten, ist halt sie zu entwickeln oder neue Konzepte dafür zu entwickeln. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz wunderbar. Und darum, glaube ich, ist es nicht nur faszinierend, weil die Änderungen so schnell sind, aber auch bedeutend, dass man in dem Bereich sozusagen mitwirkt. Und das fängt an, wir haben jetzt hier über Halbleiter gesprochen und damit rede ich viel über Smartphone, über Kommunikation, aber in Wirklichkeit geht das doch viel weiter. Wenn wir davon reden, dass wir halt ein Problem haben mit dem Klima, unserem Planeten, dann reden wir halt von regenerativen Energien und dann sind wir genauso bei der Elektrotechnik. Wenn wir davon reden, dass momentan halt KI immer wichtigen Bestandteil in unserem täglichen Leben hat, dann wird sie als nächstes in robotischen Systemen immer mehr reingehen. Dann sind alles Themen, die von der Elektrotechnik abgedeckt werden in einem wahnsinnig breiten Gebiet. Ich finde, es ist A, faszinierend, aber ich kann gar nicht verstehen, dass es so wenig Leute, muss ich zugeben, gar nicht in diese Bereiche bringt. Ich glaube, es gibt seltene Zeit gewesen mit so vielen Veränderungen, wo man jetzt maßgeblich dran mitgestalten kann.
Und meine letzte Abschlussfrage. Welchen Rat würden Sie Erstsemestern gerne mitgeben?
Erstsemester? Ja, also ich glaube, wenn man anfängt zu studieren, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die, finde ich, wichtig sind. Also zum einen sollte man das Studium nicht als Ego-Trip verstehen. Und das meine ich damit, dass man alles alleine versucht. Ich halte das für extrem wichtig und mir persönlich hat es auch sehr geholfen. Ich hatte damals von Anfang an, haben wir uns in Lerngruppen eingefunden und die haben bis zum Studiumende durchgezogen. Und ich finde, das als Team-Effort anzusehen, um uns ein bisschen zu denglischen, finde ich unglaublich wichtig. Es erleichtert das Leben ungemein. Es macht einen erfolgreicher, weil man sich gegenseitig helfen kann. Ich finde, das ist erstmal meiner Meinung nach der allerwichtigste Aspekt, um in so ein Studium gut reinzukommen. Nicht als Einzelkämpfer, bitte. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich würde, das hat man vielleicht an meinem Werdegang ein bisschen auch gesehen. Ich glaube, es ist immer sehr hilfreich, dass man offen ist, dass man Sachen ausprobiert. Dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt, was ich machen will, sondern einfach mal schaut, was für Möglichkeiten bieten sich eigentlich. Wir haben eben davon gesprochen, dass sich die Welt halt stark verändert. Das heißt, was ist in einem Jahr das Thema? Ja, das wüsste ich ja selber gerne.
Ja.
Das ist nicht so einfach. Das heißt, einfach mal schauen, wo sich Möglichkeiten ergeben, Sachen einfach mal ausprobieren, ob einem was gefällt, weil ich glaube, man braucht eine absolute Faszination für ein Thema, dann wird man richtig gut da drin. Also, und zwar eine intrinsische Motivation, nicht von außen getrieben, sondern eine, die einen wirklich jeden Morgen halt sagt, okay, das ist eigentlich richtig cool. Und das kann man nur, glaube ich, erreichen, indem man ein bisschen was ausprobiert. Und wenn ich noch einen Punkt sagen darf,
gerne,
auch ein bisschen mit Eigenwerbung, weil ich suche auch immer gerne Leute. Also, was ich auch sehr empfehlen kann, ist von Anfang an eigentlich mal zu schauen, wenn man ein bisschen Zeit neben dem Studium erübrigen kann, versuchen, mal in der Uni einen Job zu kriegen, zum Beispiel als studentische Hilfskraft oder später dann, wenn man einen Bachelor hat, als wissenschaftliche Hilfskraft. Habe ich selber viele Jobs gemacht, teilweise als Dozent, also oder als Tutor, mhm, und verschiedenste Dinge, hat mich wahnsinnig weitergebracht, weil man da was mehrere Sachen verbindet. Also man lernt unglaublich viel, was einem im Studium weiterhilft. Man schaut in verschiedene Bereiche an. Man kann ja auch mal verschiedenen Gruppen einfach mal arbeiten. Man ist auf einmal schon in der Forschung drin. Das geht weit über die Vorlesungen hinaus. Und nebenbei verdient man auch noch ein bisschen Geld.
Ja.
So, und ich persönlich fand das immer super. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass es eigentlich in so Studiengängen, wo nicht wahnsinnig viele Studenten sind, relativ viele Chancen gibt, sowas zu bekommen.
Suchen Sie gerade jemanden?
War das tatsächlich ich hätte dieses Podcast eigentlich vorher machen sollen. Bin tatsächlich gerade konkret in Gesprächen mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten und werde auch welche einstellen, hat auch momentan schon wissenschaftliche Hilfskraft, werden auch noch mehr werden. Aber sowas ändert sich halt auch. Also dann werden auch mal wieder Stellen frei. Also es war jetzt nicht ganz konkret, dass ich
auf den Stellen
momentan.
Aber das kenne ich aus unserer Erfahrung ebenfalls. Das ändert sich, sagt er gerade schon. Also es kann ein Moment kommen, wo man plötzlich ganz viele sucht und dann sind die Stellen auch wieder weg.
Genau, ich kann nur einfach sagen, einfach mal, wenn man Interesse an sowas hat, einfach mal anklopfen. Es kann gut passieren, dass man sagt, leider jetzt nicht, weil in 6 Monaten sieht die Welt übrigens schon ganz anders aus. Dann gibt es ein neues Projekt.
Ich glaube, das waren sehr gute Ratschläge für Erstsemester. Ja, Herr Gerhard, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in Ihre Forschung. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, das haben wir gerade schon gehört, schaut einfach vorbei bei den Veranstaltungen oder eben auch in Ihrem Büro oder schreibt einfach eine Mail. Ja, vielen Dank, dass Sie heute da waren und auch vielen Dank an unsere Zuhörer.
Vielen Dank auch. Das war mir eine Freude, da zu sein und das machen zu dürfen.
Freut mich. Bis zur nächsten Folge.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Olga Friesen, Technik und Redaktion Yannick Grewe, Sprecherin Yasemin Şencan. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.